Ich bin mir bewusst, dass ich ein gewisses Risiko eingegangen bin und dass ich nicht der Erste bin, der in diesem Jahr über diesen Text predigt, denke ich mal. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht wie täglich grüßt das Murmeltier und sagt, jetzt habe ich schon die 10. Predigt dazu gehört. Und es wird nicht nur eine langweilige Wiederholung, es ist ja die Jahreslosung. Und mich hat in dieser Jahreslosung etwas angesprochen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es hat natürlich die Geschichte von Hagar auch ganz viel zu tun mit den Biografien, die ich kenne aus meinem Umfeld und kam deswegen vielleicht auch noch mal viel näher, dass ich gemerkt habe, so Hagar, eine junge Sklavin. Das ist ja nicht das Lebenskonzept, wo du sagst, ja, wenn ich groß bin, werde ich mal Sklavin. Und niemand sagt, wenn ich groß bin, werde ich mal im prekären Milieu erleben und Gewalterfahrung erleben und Verwahrlosung oder Missbrauch oder was auch immer. Und ich werde mal, wenn ich groß bin, drogensüchtig werden. Das ist ja kein Wunsch von irgendeinem Kind. Und ich denke, auch damals, wenn die Zeit anders war, war Sklavin jetzt nicht Berufswunsch Nummer eins. Aber was mich eigentlich hier angesprochen hat, ist ein ganz tiefer Punkt, der für mich so als langer Gläubiger und fast schon so ein bisschen schwierig sich anfühlt, dass ich merke, was kann Hagar für ihre Lebenssituation? Wir sind nämlich ja als Christen, wir wissen ja, wir sind alle schuldig. Und wenn irgendeiner ein Problem hat, ist natürlich manchmal unter dieser Prämisse, dass wir alle schuldig sind, auch der Verdacht nahe, dass ich jetzt irgendwo den Fehler bei dir suchen muss. Und wenn du den dann zugibst und artig bekennst, dann kann Gott vielleicht was Neues machen. Und grundsätzlich würde ich gegen jeden sehr skeptisch sein, der sagt, ich sitze hier, ich habe ein Riesenproblem, aber Markus, ich bin nicht schuld. Da leuchtet bei mir so eine religiöse Warnlampe und sagt, stopp mal, irgendwas kann mit dem nicht stimmen oder mit ihr. Vielleicht geht es dir auch so. Aber es gibt Situationen, dafür können wir nichts. Und es ist nicht die Lösung, krampfhaft sein ganzes Leben zu durchwühlen und sagen, wo bin ich jetzt schuld, wo habe ich versagt, was habe ich falsch gemacht, damit es mir heute so geht. Hagar kann nichts dafür, dass sie Sklavin ist. Wir wissen aus der Geschichte vorher, dass sie eine ägyptische Sklavin war. Warum sie Sklavin geworden ist, weiß man nicht. Es gab ja zwei Dinge. Entweder wurdest du irgendwie eingesackt von Sklavenhändlern, warst zur falschen Zeit in der Wüste Blumen pflücken, keine Ahnung. Aber was kann die denn dafür? Dafür kannst du dir ja keinen Vorwurf machen. Oder eben du bist als Sklavin geboren worden. Die Eltern waren schon Sklaven. Das ist wie, weiß ich nicht, hört sich jetzt brutal an, aber es ist leider so, wie wenn du Kaninchen hast. Wenn die Kaninchen Kinder kriegen, sind das deine Kaninchen. So war das damals. Brutal. Aber auf jeden Fall, eins war klar, Hagar konnte nichts dafür. Die ist unverschuldet in eine unglaublich schlecht ins Leben gestartet. Und ihre Perspektive, wenn du denkst, was soll aus dir, armem kleinen Ding, noch werden? Und das merke ich, ist bei unseren Leuten auch. Was wäre denn eigentlich aus deinem Leben, wenn du prekär aufgewachsen wärst, wenn du Gewalterfahrung und Ablehnung erlebt hättest, wenn das Einzigste, was du von deiner Mutter hörst, ist, aus dir wird nichts und du kannst nichts. Und wenn du in die Schule kommst, der Lehrer das bestärkt, weil du einfach verhaltensauffällig bist. Wenn du nachher zum Arbeitsamt gehst und fertig gemacht wirst und dir das Gefühl gibt, du bist einfach eine faule, die auf Kosten des Staats lebt, so ein bisschen. Und du doch dankbar den 1-Euro-Job annehmen musst und dann bitteschön auch noch mit dankbar an der Gesellschaft. Was kannst du da? Was wäre aus dir geworden? Es gibt Sachen, die einfach brutal sind, aber auch bei uns ist es so, habe ich festgestellt, nur weil ich in einer christlichen Familie aufwachse oder seit 100 Jahren Christ bin, ist ja nicht so, dass wir immer eine Kindheit hatten voller Glück, Zufriedenheit und Gottseligkeit. Auch bei uns ist es manchmal, selbst wenn man fromme Eltern hat, dass irgendetwas, dass die Eltern mir nicht das geben konnte, was ich brauche. Und das ist gar eine böse Absicht. Das ist manchmal das Gefühl so, vielleicht von der Nachkriegszeit, reiß dich zusammen, ja? Es wird nicht geheult so, ne? Ich kenne jemanden aus meiner Verwandtschaft, unglaublich schwere Lebensgeschichte, aber der redet nicht darüber. Das ist, was Mut, das Mut, ne? Da wird nicht rumgeredet und rumgelabert und zum Seelsorger gegangen. Das ist eine Prägung. Und es kann sein, dass dich dass das ganze Leben lang mitgegeben wird. Manchmal kann es auch dieser eine Satz sein. den ich leider vor kurzem in einer Gemeinde gehört habe, wo eine Frau, eine ältere Frau, zu einem jungen Mädchen sagt, du bist ja dick. Ja, und das kann etwas auslösen. Manchmal sind so Worte, die gehen da rein und da raus. Manchmal macht das was mit dir. Vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, das hat mich getroffen, ich wollte das gar nicht und ich wundere mich bis heute als erwachsene Person, warum beschäftigt mich das immer noch? Oder gerade gestern war ich in einem Missionsnetzwerk und ein unglaublich weiser alter Missionar, der auf der ganzen Welt Mission gemacht hat, hat ihm plötzlich seine Kindheit ganz unerwartet eingeholt. Nachdem er jahrzehntelang für Gott in schwierigsten Situationen weltweit unterwegs war. Und er musste plötzlich aufarbeiten, was damals in seiner Kindheit passiert ist. Das kann uns ja auch passieren und vielleicht auch dir und vielleicht leidest du wie die Hagar daran und sagst, ich hätte mir das anders gewünscht. Und bei Hagar geht es ja leider weiter. Die ist schlecht gestartet und jetzt wird es ja richtig schlecht. Sie ist also Sklavin, wird ins Ausland verkauft. Also Abraham sagt, Ausländer, die haben einen anderen Gott, die haben eine andere Sprache, musst du erstmal alles lernen. Und dann kommt diese Geschichte mit diesem auf jeden Fall nicht einvernehmlichen Sex. Muss man einfach mal so sagen. Ja? Also das ist ja bestimmt, hat sie sich als junges Mädchen gesagt, ich habe schon einen Traum von Familie. Auch damals. Und das war nicht bestimmt so eine Geschichte, dass ich jetzt ein Kind habe von einem Mann, der eigentlich jemand anders ist. Das ist ja prekär eigentlich. Das ist ja wirklich, wo du sagst, was soll aus deinem Leben noch werden? Und so geht das ja leider auch so, dass uns im Leben Dinge passieren können. Ja? Schicksalsschläge, Unfälle, Gesundheit. Was kannst du für deine Gesundheit? Klar, wenn du seit 50 Jahren Kettenraucher bist, dann könnte man einen Zusammenhang mit den Lungenproblemen herstellen. Aber es ist ja nicht immer so, dass du sagst, hättest du mal mehr Äpfel gegessen. Und ich habe gehört, das weiß ich noch nicht, komme ja erst in die Phase, Uwe Seeler soll ja gesagt haben, also alt werden ist nichts für Weicheier. Und dann merkt man plötzlich, der Körper kann nicht mehr so. Und das ist so fies. Ne? Da gibt es den 70-Jährigen, der reißt die Bäume noch ohne Motorsäge aus und du vielleicht mit Mitte 50 sagst, naja, also so richtig Sport geht auch nicht mehr. Ne, das ist ja, wir sind nicht alle gleich und es ist nicht immer, dass man sagen kann, du bist schuld und hast was falsch gemacht in deinem Leben. Das ist manchmal auch so unfair auszuhalten, auch in der Gemeinde. Ne? Warum kann der noch mit Mitte 50 im Fußballverein sein und du bist froh, wenn es der Spaziergang noch taugt? Ne? Das sind ja Sachen, da stecken wir nicht drin, da müssen wir mit leben. Das sind Sachen, die kommen in unser Leben ungefragt und ungewollt. Und klopfen nicht an. Und jetzt passiert das, was leider oft passiert, wenn es in unserem Leben mal so richtig schlecht läuft, haben wir Menschen eine ganz komische Angewohnheit. Genau dann, wenn es am schlimmsten ist, treffen wir noch die dümmsten Entscheidungen. Also ich denke, viele Eltern können das über ihre Teenies auch sagen, wenn es dann eine Krise gibt, aber ich glaube, viele haben auch Freunde, wo du sagst, ich mag die so sehr und die ist irgendwie in eine Lebenskrise gekommen und dann treffen die Entscheidung, wo du willst auf Knien fliehen und sagen, was wird jetzt besser? Ne, sie fängt jetzt also an, ihre Chefin zu mobben. Ich kann sie verstehen in ihrer Lebenssituation. Zum ersten Mal hat sie Hoffnung, ne, vielleicht kriege ich ja den Millionär. Abraham, wenn du das heute übersetzt, war ja Millionär und ich habe jetzt ein Kind von ihm und vielleicht kann ich ja die Alte raus ekeln und bin Millionär, sie zum ersten Mal hat die Arme eine Chance, es ist aber nicht vielleicht die beste Entscheidung ihres Lebens und sie fliegt raus. Jetzt ist sie in der Wüste, nein, sie flieht ja gar nicht, sie flieht in die Wüste hochschwanger. Das ist so eine Entscheidung, wo man sagt, mit ein bisschen Abstand in der Seelsorge würde man sagen, was erwartest du jetzt, was macht das in deinem Leben besser? Was ist deine Perspektive, hochschwanger als Sklaven geflohen in die Wüste? Und ich glaube, wir kennen manchmal so Geschichten, vielleicht hast du auch selber mal so dumme Entscheidungen getroffen. Und dann, ich kenne Menschen, die müssen ihr Leben lang damit leben. Ne? Einmal nicht auf Gott gehört, einmal mit jemandem geschlafen und dann bist du alleinerziehende Mutter für dein Leben lang. Das kann, solche Sachen passieren ja auch in unserem Leben mal. Einmal irgendwie was Doofes gemacht, nicht aufgepasst, übermüdet Auto gefahren, was auch immer, ne? Wo du nachher sagst, ja, Mensch, mit ein bisschen Abstand, du hättest jedem anderen geraten, das nicht zu tun, aber wir machen manchmal solche dummen Entscheidungen. Und ich glaube, wenn mir diese Frau begegnet wäre, mir hätte wirklich die Fantasie geholfen, was soll aus deinem Leben noch werden? Also Sklaven hast du ja nur eine Perspektive, ist wie ein Gefängnis, wie jemand aus dem Gefängnis abhaut. Ich glaube, in England gab es da jetzt ja wieder einen, du bist dein Leben lang auf der Flucht, sobald du geschnappt bist, kommst du wieder ins Gefängnis. Ne? Sobald dich jemand aufgreift, ah, du bist Sklaven, kommst du wieder zurück. Also es ist ein Leben in der Flucht und in der Wüste ist ja natürlich die Überlebenschance alleine hochschwanger auch jetzt nicht so bombastisch. Und jetzt ist sie hier am Tiefpunkt und es gibt ja auch so Geschichten in unserem Leben, wo du denkst, was soll jetzt Gott aus diesem Leben, aus deinem Leben, aus Leben vielleicht von Freunden und Bekannten, was soll daraus noch Gutes entstehen? Gibt es da noch Hoffnung? Und jetzt kommt das, was mich begeistert, wo wir sagen, zum Glück haben wir so einen Gott. Es gibt ja keinen anderen Gott. Es gibt nur diesen Gott, so wie er sich vorstellt. Diese Frau hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal in ihrem Leben Gott gesucht. Die hatte andere Götter, ägyptische Götter, keine Ahnung. Aber wir glauben eben nicht an einen Gott, der darauf wartet, dass wir ihn suchen, sondern wir haben einen Gott, der uns sucht. Und jetzt kommt der Engel in die Wüste und hat nichts anderes zu tun, als diese Frau zu suchen. Wir haben einen Gott, der uns sucht. Wir haben einen Gott, der uns Interesse an uns hat, auch wenn du gerade weglaufen willst. Und das kann man auch als hochfrommer Mensch immer wieder mal erleben, dass man sagt, ja, aus irgendeinem Grund, den ich vielleicht auch nachvollziehen kann, hast du vielleicht deinen Glauben verloren oder die Perspektive verloren oder denkst, dass es doch tatsächlich ohne Gott cooler sein könnte. Wir glauben an einen Gott, der uns nachgeht. Und deswegen ist es gar keine, nicht die Urkatastrophe, wegzugehen, weil wir immer einen Gott haben, er wird dein Leben lang nachlaufen. Er wird suchen und er wird nicht aufgeben. Und jetzt kommt so ein ganz kleiner Satz, der für Hagar ihr Leben verändert und der Engel so ganz locker raushält, hey Hagar, du bist doch die Sklavin von Sarah. Mit diesem einen kleinen Satz macht Gott der Hagar klar, weißt du, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deinen Namen. Ich kenne deine Situation. Ich verstehe auch, dass du gedacht hast, ich war nie da. Und mit diesem einen Satz sagt Gott, ich war immer da. Ich kenne deine gesamte Biografie. Ich kenne deine guten und deine schlechten Seiten. Du musst mir gar nicht das hoch und runter erzählen. Und so einen Gott haben wir, der uns kennt und der Interesse hat, auch dann, wenn unser Leben schief läuft. Auch dann, wenn wir nicht der perfekte Christ sind. Auch dann, wenn vielleicht die anderen die Geduld mit uns verlieren. Dann kommt Gott zu dir und sagt, ich kenne dich. Ich kenne deine Biografie, auch vielleicht die krummen Seiten. Und er stellt dir eine Frage, sagt, was machst du denn hier, Hagar? Ist ja nicht so, dass Gott das nicht wüsste, ne? Und das ist ein Tipp, den wir auch unseren Leuten immer geben. Warum macht Gott das? Was will er mit dieser Frage? Er erwartet von uns Ehrlichkeit. Das ist genau das, was Jesus an den Pharisäern so angenervt hat. Die waren nicht ehrlich. Sie haben etwas vorgespielt, was sie gar nicht sind. Und Hagar ist jetzt ganz ehrlich und sagt, ja, ich bin weggelaufen. Und das war damals eben als Sklave weglaufen, hast du normalerweise keine Pluspunkte bekommen. Und sie sagt das, ja, stimmt, ich bin in der Wüste, ich rede nicht drum rum, ich bin weggelaufen, ich halte das in der Situation nicht aus. So sieht's aus. Und Gott erwartet eigentlich nur eine Sache von uns, auch wenn unsere Geschichte mal krumm läuft, dass wir ganz ehrlich, sag mal, Butter bei die Fische geben, ne? Und sagen, so sieht's aus. Wir eiern nicht rum, ja, ich habe mich verlaufen, ja, ich habe versagt, ja, das ist nicht richtig. Einfach ganz ehrlich. Er weiß es ja eh. Und so kann eine neue Beziehung wieder aufbauen oder unsere Beziehung wiederhergestellt werden. Und dann sagt der Engel etwas, was er, glaube ich, auch vielen von uns schon gesagt hat. Er sagt uns, er gibt der Hagar ein Versprechen, eine Verheißung. Er sagt: Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen, nenne Ismael, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Das ist jetzt dieser absolute Gamechanger für sie, dass sie zum ersten Mal erlebt, Gott hat alles mitbekommen. Er war immer da. Und er gibt mir jetzt ein Versprechen und mit diesem Versprechen kann ich glauben, dass auch mein Leben wieder gut wird. Du wirst einen Sohn bekommen, der wird Gott hört heißen und dieser Sohn wird Gott weitersehen, wird eine gute Zukunft. Er hat ihr ein Versprechen gegeben, woran sie sich jetzt in ihrer schlechten Situation festhalten kann. Und ich möchte dich einmal fragen, was ist das Bibelwort, was immer wieder dann kommt in deinen Krisen? Es ist ganz oft, dass wir oft so ein Bibelwort haben, wo wir merken, das begleitet mich vielleicht schon mein Leben lang oder die letzten Jahre. Und es ist immer wieder wichtig, sich auch daran festzuhalten, was Gott dir persönlich versprochen hat. Und es kann sein, dass dein Bibelwort mich überhaupt nicht anspricht und ich sage, ja, ganz nett. Aber für dich ist es Gottes Wort in deine Situation. Genauso habe ich Worte, an die ich mich festhalte, wo ihr vielleicht sagen würdet, ja, warum du da so begeistert bist von Markus, weiß ich nicht. Nee, es ist ja auch mein Wort für meine Situation und meine Herausforderung. Ich frage dich, hast du so ein Wort, hast du so einen Vers oder auch mehrere Verse, die dir immer wieder in deinem Leben begegnen? Dann halte dich genau dann daran fest. Dafür hat Gott sie gegeben. Und jetzt kommt eben das, Hagar ist absolut begeistert. Das war eben einer der schwierigsten Punkte in unserer Gemeinschaft, weil Gott sagt ja etwas ganz Komisches, er sagt, geh zurück. Und das war so ein, spätestens da war die rote Linie für unsere Leute aus der Gemeinschaft, die sagen, was ist das für ein Gott, der zu diesem armen Ding sagt, sie soll in ihre schlimme Situation zurückzugehen. Man muss entdecken, warum ist das Mädel jetzt nicht schockiert, warum ist es begeistert? Also unsere Leute waren schockiert, vielleicht bist du auch schockiert und sagst, ja, das ist eine gute Frage, Markus, aber sie ist nicht schockiert. Wir müssen ja entdecken, warum ist sie nicht schockiert? Also eigentlich schockiert mich das, dass sie nicht schockiert ist. Was begeistert sie denn daran, zu sagen, geh in deine blöde Situation zurück? Also was mich erstmal begeistert ist, es ist so realistisch. Ich erlebe ja auch immer wieder, ich habe Herausforderungen und die kann ich nicht alle wegbeten. Das ist blöd, ne? Und ich habe Herausforderungen, die bleiben. Und wenn jetzt hier gestanden hätte und Gott sagt, geh um drei Dünen und da kommt dein Traumprinz und ihr reitet auf dem rosa Einhorn in ein Traumschloss, dann würde ich sagen, ich gönne das der Hagar, wirklich total, ehrlich. Aber ich würde sagen, ja, bei mir läuft es anders. Ich bleibe in meiner bekloppten Situation. Ich finde es erstmal ermutigend, dass es ganz realistisch ist, manchmal müssen wir Situationen aushalten. Ich weiß, das würdet ihr nicht hören, am liebsten, also ich will das nicht hören, ich würde am liebsten hören, alles wird cool und rosarot, das ist so. Ich mag auch kein Leiden und so all das, das ist nicht so mein Ding. Ne? Aber so ist es nun mal im Leben. Und es hilft uns ja nichts hier, jetzt gegenseitig die Hucke voll zu lügen und sagen, euch so ein bisschen zu trösten und sagen, du merkst in deinem Alltag, das funktioniert so nicht. Nee, sie geht zurück, aber es gibt einen Unterschied. Dass sie zurückgeht in ihre Situation und Gott bei ihr ist. Das hat sie verändert. Gott hat nicht die Situation verändert, er hat sie verändert und sie geht zurück. Und nie mehr in der Bibel wird berichtet, dass Hagar ihre Chefin gemobbt hat. Gott hat Hagar verändert, nicht die Situation. Ich weiß, ich möchte das immer nicht, dass Gott mich verändert. Ich möchte immer, dass er die Situation verändert. Aber manchmal ist das so. Und Jahre später wird sie wieder in die Wüste geschickt. Und wieder kommt ein Engel. Aber nicht mehr, um sie aufzuhalten, sondern zu sagen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ändert sich auch deine Situation. Ich wünsche mir das immer sofort, aber Gott hat auch ihre Situation verändert, aber er hat auch sie verändert. Und es gab den göttlichen Zeitpunkt, wo sich etwas verändert hat in ihrem Leben. Den sie auch nicht mehr, sie ist nicht mehr geflohen, sie wurde jetzt rausgeschmissen. Ne? Das war nicht mehr ihre Entscheidung, es war der göttliche Plan, der sich jetzt umgesetzt hat. Und das können wir auch immer wieder in unserem Leben sehen, dass du sagst, ich hätte nie gedacht, dass sich das nochmal ändert. Und immer wieder können wir uns auch Geschichten erzählen, wie Jesus das in unserem Leben Dinge tut, wo ich sage, Wahnsinn. Und sie ist begeistert, weil sie jetzt zum ersten Mal sagt, ich gehe in die Situation zurück und Gott ist bei mir. Und das ändert alles. Und ich glaube, dass unsere Leute damit Schwierigkeiten hatten, weil wenn du nicht erfährst, wenn du nicht selber im Glauben lebst, wenn du nicht selber in dieser Realität lebst, dass Gott bei dir ist, dann klingt das wie so eine nette Vertröstung, wie so. Ne? Aber wenn ich das erlebe und mit Gott lebe und erleben darf, dass Gott mich auch in meinen schwierigen Situationen trägt, dann ändert das tatsächlich auch mich. Dann ist das etwas, das ist ein Trost, aber dafür brauche ich natürlich dieses Vertrauen zu Gott. Und sie ist eben begeistert und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Sklavin, diese unbedeutende Person in der Weltgeschichte. Und nennt den Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und das wünsche ich auch dir, dass du immer wieder in deinen Herausforderungen erlebst, Gott hat dich nicht alleine gelassen. Gott ist der Teil in einer Beziehung, er wird immer treu sein, auch wenn du untreu bist. Und das wollen wir jetzt im nächsten Lied auch nochmal einfach uns zusingen, uns bewusst machen, dass wir so einen Gott haben, einen anderen gibt es zum Glück nicht. Amen.